RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird am Mittag in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Zur Begründung hieß es, von der Leyen sei eine starke Stimme Europas. Sie habe unter anderem proeuropäische Kräfte in den EU-Mitgliedstaaten und im EU-Parlament zusammengeführt. Der Karlspreis wird seit 75 Jahren verliehen, für besondere Verdienste um die europäische Einigung. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump habe seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat Berufung dagegen eingelegt. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Schlimmstenfalls, so sagte ein Geologe im Radiosender SRF, könne das Wasser so weit ansteigen, dass der Damm aus dem Bergstotzgeröll kollabiere. Dann könnten starke Flutwellen oder Murgänge auch die Orte weiter unten im Lötschental bedrohen. Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt auf dem betroffenen Abschnitt erst einmal. Felix Moniak, RBB 24.
Auf der BVG-Homepage heißt es, die Linie fahre zwischen Blockdammweg, Treskoallee-Ehrlichstraße und S-Bahnhof Schöneweide alle 10 Minuten. Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Die Brücke ist inzwischen zum Großteil abgerissen worden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wechselnd bewölkt und meist trocken. Ab dem Nachmittag von Westen stark bewölkt und gegen Abend in der Prignitz erste Tropfen, maximal 18 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 14 und in Potsdam 13 Grad, stark böiger Wind aus Südwest. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf freundlicher bei 20 bis 25 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Willkommen am Feiertag und da geht's bei einer der wichtigsten Nachrichten mal wieder um eine Entscheidung Donald Trumps. Die liegt zwar schon etwas zurück, wurde nun aber von einem Gericht zumindest vorerst gestoppt. Es geht um ein ganz zentrales Werkzeug aus Trumps Arsenal, die Einfuhrzölle. Die hatte der Präsident am Parlament vorbei durch eine Art Sonderverordnung in Kraft gesetzt. Und genau das wurde dem Plan nun zum Verhängnis. Sebastian Hesse aus Washington über Hintergründe und mögliche Folgen.
Ein Bundesgericht in New York hat verfügt, dass Trump rechtswidrig gehandelt hat, als er seine Strafzölle im Alleingang unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 verhängt hat. Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. Dieses Gesetz erweitert die Befugnisse eines Präsidenten im Falle von ungewöhnlichen und besonderen Bedrohungen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Die chemischen Rohstoffe für das stark süchtig machende Opioid stammen oft aus China. Fentanyl wird in großen Mengen über die Grenzen zu Mexiko und Kanada geschmuggelt. Außerdem, so die Trump-Argumentation, stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Das New Yorker Gericht befand, dass die Bedrohung für die USA nicht ausreichend begründet worden ist und dass das Notstandsgesetz nicht ausdrücklich Zölle vorsieht. Selbst wenn dem so wäre, müsse laut Verfassung bei Zollfragen immer der Kongress zustimmen, wie generell bei Steuern und Abgaben. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Das betrifft auch seine Bemühungen, bilaterale Handelsabkommen zu schließen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher. Geklagt hatten 12 US-Bundesstaaten, 2 davon werden republikanisch regiert.
Unser USA-Korrespondent Sebastian Hesse. Am kommenden Sonntag wird in Polen ein neuer Präsident gewählt. In der Stichwahl stehen, wie üblich, der Kandidat aus dem Lager der konservativen PiS, diesmal Karol Nawrocki, und der Bewerber der Bürgerplattform, das ist diesmal Rafał Trzaskowski. Beide liegen nach Umfragen sehr dicht beieinander. Entscheidend könnte am Sonntag die Stimme von jungen Wahlberechtigten unter 29 werden. Und die haben vor allem extrem gewählt. Unser Polen-Korrespondent Martin Adam sucht nach Ursachen für das Phänomen.
Die Stuhlreihen sind gefüllt. Die Aula der Lelewel-Schule in Warschau ist voll. Einige Schülerinnen und Schüler des Lyzeums, also das polnische Pendant zum deutschen Gymnasium, schauen auf ihre Smartphones. Aber die meisten hier hören aufmerksam zu, denn immerhin geht es hier mal um sie. Seit Monaten läuft in Polen der Präsidentschaftswahlkampf. Laut, rhetorisch brutal, voller Skandale und Anschuldigungen und meist an ältere Wählerinnen und Wähler gerichtet. In der Schulaula geht ein Mikrofon rum und die Frage, was wollt ihr dem nächsten Präsidenten sagen? Herr Präsident, ich möchte, dass Sie an alle Bürgerinnen und Bürger des Staates denken, dass Sie nicht ausgrenzen.
Żebyś nie był wykluczający.
Panie prezydencie, chciałbym, żeby pan rozmawiał.
Herr Präsident, ich möchte, dass Sie nicht nur mit Ihren Wählern sprechen, sondern mit allen, die wählen. Und ich möchte, dass Sie Ihren Bürgern zuhören.
Też, żeby pan słuchał obywateli.
Es sind erstaunlich zahme Forderungen dafür, dass gerade die jüngeren Wählerinnen und Wähler den beiden Stichwahlkandidaten Rafał Trzaskowski von der regierenden liberal-konservativen Bürgerkoalition und Karol Nawrocki von der nationalpopulistischen PiS in der ersten Wahlrunde eine regelrechte Klatsche verabreicht haben. Denn die 18- bis 29-Jährigen haben vor allem den rechtsextremen Sławomir Mentzen und Linksaußenkandidat Adrian Sandberg gewählt. Paweł Mrozek hat die Schuldiskussion in Warschau organisiert und sagt, viele junge Menschen hätten die Faxen dicke von den immer gleichen 2 Parteien. Junge Menschen werden radikaler. Die einen stimmen für jemanden, der populistische Sprüche um sich wirft, den man sich mehr durch Social-Media-Auftritte als durch konkrete Ankündigungen merkt. An zweiter Stelle kam auch ein Extrem, nur aus der anderen Richtung. Junge Menschen sind den Duopol leid. Der Krieg zwischen PiS und Bürgerplattform, das sind im Grunde Rentnerparteien, die schon immer da sind. Paweł darf selbst noch nicht wählen, er ist erst 17. Aber weil die polnischen Schulen junge Menschen kaum auf Demokratie vorbereiten würden, weil sie nur theoretisch über Verfahrensabläufe und Institutionen sprechen, sagt Paweł, müssten sie den Job eben machen. Von einer Demokratiestiftung finanziert, reist er mit einer Schülerinitiative durchs Land, um junge Polinnen und Polen fürs Wählen zu begeistern. Ein paar Tage zuvor im Stadtzentrum ist Olivia mit dabei. Ich glaube, die Politiker verstehen immer noch nicht, dass wir eine große Zielgruppe sind. Ich warte darauf, dass es mal Aussagen gibt, die sich auf die Jugend beziehen, dass sie sich für das Problem mit den Wohnungen interessieren, mit dem Bildungswesen, für psychische Gesundheit und Hasssprache. Kandidaten, die sich als radikale Alternative zu den beiden großen Parteien positionieren, vermitteln einfache Botschaften bei Instagram und TikTok. Sie erreichen die jüngere Wählerschaft und das scheint oft mehr zu zählen als die extremen Inhalte. Mentzen und Sandberg sind in der ersten Runde zusammen auf fast 20% gekommen, vor allem junge Wählerinnen und Wähler, die bei der Stichwahl entscheidend sein werden.
Martin Adam mit dem Ausblick auf die Wahl in Polen am Sonntag. Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o galt immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis. Wie andere große Autoren wird er ihn nun nicht mehr bekommen. Im Alter von 87 Jahren ist Ngugi wa Thiong'o gestorben. Das hat seine Familie heute mitgeteilt. Zuletzt lebte er im Exil in den USA. Unsere Kenia-Korrespondentin Antje Diekans mit ihrem Nachruf.
In der Bibliothek der Universität von Nairobi steht das gesamte Werk von Gugiwa Thiong'o. Mehr als 30 Romane, Essays, Kurzgeschichtenbände. Und auch die Memoiren. Für Literaturstudenten wie Daniel Omala eine Pflichtlektüre. Ich denke, seine Literatur hat dazu beigetragen, den unteren Schichten in Kenia eine Stimme zu geben. Gerade in seinen autobiografischen Werken setzt er sich mit der Befreiungsbewegung auseinander. Seine ersten Bücher verfasste Ngugiwa Thiong'o noch auf Englisch, der Sprache der Kolonialherren. In den späten 70er Jahren schrieb er dann in seiner Muttersprache Kikuyu. Er wolle afrikanische Literatur schaffen, keine afrokoloniale, sagte der Schriftsteller.
To know all the languages in the world.
Die Sprachen der Welt zu beherrschen, sich aber nicht mehr in der eigenen Sprache ausdrücken zu können, das ist Versklavung. Aber die eigene Sprache zu nutzen und andere hinzuzufügen, das ist Befreiung und Selbstbestimmung.
Other languages do it, that is empowerment.
Der Schriftsteller ließ sich nie mundtot machen. Ende der 70er Jahre wurde er verhaftet, nachdem er ein Theaterstück auf die Bühnen brachte, das die kenianische Politik kritisierte. Im Hochsicherheitstrakt wurde er gefoltert, doch selbst hier schrieb er weiter, heimlich auf Toilettenpapier. Der deutsche Titel seines Gefängnistagebuchs, Kaltgestellt. Ein Jahr blieb Ngugiwa Thiong'o in Haft. Danach floh er mit seiner Familie ins Ausland. In Kenia konnte er sich nicht mehr sicher fühlen.
I was forced into exile.
Ich wurde ins Exil gezwungen, weil die Regierung, die wir in Kenia hatten, keine freie Meinungsäußerung zuließ. Auch wenn ich in einigen meiner Bücher geschworen hatte, dass ich mich nicht vertreiben lassen würde, fand ich mich doch gestrandet in London wieder.
Shipwrecked in London.
Später zog Ngugiwa Thiong'o in die USA. Ein Besuch vor einigen Jahren in Kenia endete in einer Katastrophe. Er wurde angegriffen, seine Frau vergewaltigt. Trotz all dieser Erlebnisse malte der Autor nie ein düsteres Bild seiner Heimat, sagt Literaturprofessor Henry Indingazi von der Universität Nairobi.
I think it is positive.
Er gibt einen positiven Eindruck, er ist vermutlich unser bekanntester Schriftsteller und eine herausragende Persönlichkeit. Immer wieder wurde Ngugiwa Thiong'o für den Literaturnobelpreis gehandelt. In seiner Heimat waren seine Bücher lange verboten, inzwischen sind sie so gut wie in jeder Buchhandlung zu finden. Sein Roman Der Fluss dazwischen ist heute Schullektüre, in den Oberschulen gehört er zum Examenstoff. Der Einfluss des Schriftstellers bleibt. Barack Obama sagte einmal, Ngugiwa Thiong'o könne fesselnd darüber erzählen, wie sich die Geschichte auf das Leben jedes Einzelnen auswirkt. Ein Stück Literaturgeschichte hat Ngugiwa Thiong'o selbst mitgeschrieben.
Antje Diekans über Ngugiwa Thiong'o, der kenianische Schriftsteller, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Und weiter macht hier Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und da geht es live zum Tennis. Alexander Zverev bestreitet heute sein zweites Match bei den French Open. Unser Reporter in Paris ist auch heute Guido Ringel. Guten Morgen, Guido.
Guten Morgen, hallo.
Guido, Zverev spielt in seinem Zweitrundenduell gegen einen Niederländer, gegen Jesper de Jong. Ist er der klare Favorit?
Ja, also Zverev muss das hier geradezu schaffen. Er ist die Nummer 3 der Welt. Jesper de Jong hat es in diesem Jahr mit seinen 24 Jahren erstmals geschafft, die Top 100 zu erreichen. Diese Weltrangliste sagt natürlich nicht immer alles aus, aber es ist schon ein klarer Hinweis auf die Kräfteverhältnisse. Und auch wenn hier in Paris auf diesem Sand Überraschungen immer in der Luft liegen, Zverev hat hier in der ersten Runde sich erholt gezeigt von seinem Infekt noch aus der letzten Woche, scheint in einem guten Rhythmus zu sein, hat solide agiert. Im Erstrundenmatch gegen einen US-Amerikaner hat er nicht viel anbrennen lassen und gibt sich auch locker für seine Verhältnisse in den Pressekonferenzen. Heute Morgen hat er hier trainiert, viel Aufschlag war dabei. Also er scheint hier längst angekommen in diesem Turnier, scheint auch hier die Atmosphäre wahrgenommen zu haben. Heute scheint die Sonne. Er muss auf dem drittgrößten Platz spielen. Er ist etwas langsamer, das mag Zverev nicht so. Aber das sollte kein Grund sein, für den Hamburger ins Stolpern zu kommen. Ich glaube, dass er Jesper de Jong hier heute schlagen wird in wahrscheinlich so 45 Minuten, 30, 45 Minuten wird's losgehen.
Alles klar, vielen Dank, Guido Ringel, live von den French Open in Paris. Und wir schauen noch zum Handball. Kurz vor dem Abschied aus der Bundesliga ist dem ersten VfL Potsdam der erste Auswärtssieg geglückt. Der schon als Absteiger feststehende Tabellenletzte gewann am Abend mit 27-26 beim TSV Hannover-Burgdorf. Tabellenführer Füchse Berlin empfängt ja heute Abend die punktgleiche MT Melsungen zum Showdown um die Meisterschaft. Spielbeginn ist 20 Uhr. Und noch der Blick zum Fußball. Dank gnadenloser Effizienz hat sich der FC Chelsea den Titel in der Conference League gesichert. Irena Gnipp berichtet.
Das hat in Europa noch keiner geschafft. Durch den Sieg in der Conference League sind die Blues das erste Team, das alle europäischen Clubwettbewerbe gewonnen hat. Dabei hatte es lange nicht nach einem Erfolg des FC Chelsea ausgesehen. Sevilla ging bereits nach 9 Minuten durch Ezal Sui in Führung und dominierte die erste Spielhälfte. Erst nach dem Seitenwechsel und einer guten Stunde Spielzeit drehten die Engländer auf. Fernandes sorgte in der 65. Minute per Kopf für den Ausgleich. Jackson drehte die Partie nur kurz darauf. Chelsea nun gnadenlos effizient. Der ehemalige Dortmunder Sancho und Caicedo erzielten in der Schlussphase die Tore zum verdienten 4:1 Finalsieg. Unschöne Szenen gab es vor dem Anpfiff auf den Straßen in Breslau. In der Innenstadt kam es zu Auseinandersetzungen beider Fanlager. Die Polizei schritt mit mehreren 100 Einsatzkräften ein.
Irena Gnepp berichtete. Und wir schauen noch in die Bundesliga. Der Wechsel von Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zu Bayern München ist perfekt, wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab. Heute Morgen erhält der 29 Jahre alte Abwehrspieler einen Vertrag bis 2029. Tah ist nach der Absage seines bisherigen Mitspielers Florian Wirtz der zweite Münchner Neuzugang für die kommende Saison nach Tom Bischoff von der TSG Hoffenheim. Und Horst Steffen wird nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky und des Portals Deichstube neuer Trainer des Bundesligisten Werder Bremen und Nachfolger von Ole Werner. Der 56-Jährige hatte ja zuletzt den Zweitligisten SV Elversberg trainiert und war in der Relegation am Aufstieg gescheitert. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Wedding ist nicht unbedingt der erste Berliner Kiez, der Touristen und Besucherinnen der Hauptstadt zur Erkundung empfohlen wird. Dabei stehen seine zahlreichen Geheimtipps, gut sortiert und für alle zugänglich, online in einem prämierten Blog. Und das seit mittlerweile 14 Jahren. Der Blog heißt Weddingweiser und er verrät nicht nur, wo man im Wedding gut ausgehen kann, sondern bringt auch aktuelle Nachrichten aus dem Kiez. Unser Reporter Christoph Schrag hat den Gründer und Leiter des Weddingweisers, Joachim Faust, zu einem Spaziergang getroffen.
Wir stehen hier für das Vis-à-vis vor dem Kino Alhambra in Berlin-Wedding. Müllerstraße, Ecke Seestraße ist das. Und ich weiß seit neuestem, dass an diesem Flecken schon über 100 Jahre lang Filme gezeigt werden, nämlich seit 1912 schon. Woher weiß ich das? Aus einem Online-Magazin, das einzig und allein vom Wedding berichtet. Der Weddingweiser wurde gegründet, 99 Jahre nach der ersten Filmvorführung hier, von Joachim Faust. Hallo Joachim.
Hallo.
Wir machen unser Vis-à-vis heute in einem Wedding-Spaziergang mit dir, dem Gründer und Leiter vom Weddingweiser. Du hast diesen Spot ausgesucht hier vorm Alhambra. Warum?
Weil ich finde, dass die Müllerstraße das Herz des Wedding ist und die Ecke Seestraße ist, gerade auch weil hier so viel Verkehr ist, auch so die urbanste Ecke, wo man auch die verrücktesten Leute trifft und am meisten Bewegung hat im Wedding.
2011 hast du den Weddingweiser auf den Weg gebracht. Inzwischen ist das nicht nur ein Blog, sondern das ist ein Newsletter. Ihr habt außerdem Präsenzen auf Facebook, auf Instagram seid ihr. Was ist denn der Sinn und Zweck vom Weddingweiser eigentlich?
Der Sinn und Zweck war ursprünglich, und das hat sich auch im Kern bis heute so gehalten, die Vorstellung, dass das Lebensgefühl im Wedding ein anderes ist als das, was in den Medien über den Wedding verbreitet wird. Und dass sich das oft nicht deckt und dass man diesem Lebensgefühl, das eigentlich eine sehr hohe Lebensqualität in diesem Stadtteil ausweist, dass man dem Rechnung tragen muss in irgendeiner Form.
Dann machen wir jetzt mal Weddingweiser analog. Du nimmst mich mit auf den Spaziergang und wir gucken mal, wo wir vorbeikommen.
Ja, klar. Komm mit. Alles klar.
Gründer Joachim Faust führt uns die Seestraße entlang. Wir gehen nur ein paar Schritte, bis er auf die Tafel einer Bäckerei zeigt, die seiner Einschätzung nach ein Zeichen für den Wandel im Wedding ist. Es ist nämlich die Tafel einer veganen Bäckerei.
Wir sind genau eine Straße weitergegangen, inzwischen an der Cornelius-Friedrichs-Straße, die Seestraße entlang. Und eine vegane Bäckerei hätte hier vor wie vielen Jahren noch keine Chance gehabt?
Vor 2-3 Jahren. Das ist tatsächlich eine völlig neue Entwicklung, dass der Wedding jetzt auch erfasst wird von Gentrifizierungstendenzen. Und allein schon der Straßenname Cornelius Fredericks, der ist ja auch noch nicht allzu alt. Das ist eine Straße, die im Zuge der Dekolonialisierung umbenannt wurde.
Was erfahre ich denn alles eigentlich in Weddingweiser, in dem Online-Magazin über den Wedding?
Also im Weddingweiser gibt es nicht nur Nachrichten und Artikel über laufende Entwicklungen, sondern auch historische Artikel, Porträts, magazinige Texte, Kulturberichterstattung, also alles, was unser ehrenamtliches Team eben so auf die Beine stellt.
20.000 Follower sind das so rund bei Facebook, 16.000 bei Instagram, glaube ich. Und dann gibt es ja sicherlich noch viele, die ab und an mal in den Blog reinschauen.
Genau.
Sind das alle Weddinger?
Nee. Es gibt unheimlich viele Leute, die mal im Wedding gewohnt haben. Der Wedding ist eine Durchgangsstation für viele, auf die erste Station in Berlin oder überhaupt in Deutschland. Es gibt viele, die hier aufgewachsen sind und später weggezogen sind. Und es gibt vor allen Dingen immer wieder neue Leute, die in den Wedding ziehen. Also das ist ein ganz, ganz großer Umschlagplatz für ganz, ganz viele Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal mit Berlin in Berührung kommen. Und hier im Wedding ist das vielleicht erstmal die ganz harte Tour, um Berlin kennenzulernen. Aber es ist auch eine sehr herzliche Art, die die Weddinger haben. Die sind sehr umarmend, sehr authentisch und beurteilen und verurteilen auch niemanden.
Da sind wir irgendwo auch bei den Stereotypen, die es über den Wedding so gibt. Eine Zeit lang hieß es ja, der Wedding wird der nächste hippe Bezirk in Berlin. Nach meinem Eindruck behauptet das jetzt keiner mehr so richtig. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, dass der nicht mehr hip geredet wird?
Es ist dem Wedding eigentlich ziemlich egal. Also dieses der Wedding kommt, hören wir seit 20 Jahren. Uns wird auch vorgeworfen, dass wir Treiber sind, der Mietpreise und alles. Das ist aber totaler Quatsch, weil der Wedding liegt einfach sehr zentral. Er ist entdeckt worden als günstige Innenstadtlage von Immobilienspekulanten und das allein zählt. Also hier kann man auch inzwischen hohe Mieten verlangen. Und es ist eigentlich auch relativ egal, wie viel Dreck auf den Straßen liegt und wie viele vegane Konditoreien es hier gibt.
Joachim Faust stammt ursprünglich aus Bad Kreuznach, kam zum Studium nach Berlin und arbeitet heute für die Mitarbeiterzeitschrift eines großen Unternehmens. Über den Wedding hat er angefangen zu schreiben, als er 2010 ins afrikanische Viertel im Wedding gezogen ist. Seither lässt ihn das Thema nicht mehr los und er ist immer tiefer in den Bezirk eingetaucht.
Und zwar möchte ich dich gleich mal mit einem Bekannten bekannt machen, der Ur-Weddinger ist, türkischer Herkunft und ganz berühmter Breakdancer mal war und jetzt eine ganz bürgerliche Existenz hat mit Friseursalon und Backshop und ja eigentlich urigster Weddinger ist im Vergleich zu mir. Ne?
Wir gehen wieder nur einige Meter weiter und treffen Niasi, der hier in der Seestraße inzwischen zwei Läden führt.
Schön, hallo.
Niasi. Ich war mal als Ur-Weddinger hier angekündigt.
Sehr schön, sehr schön.
Also es geht auch darum, dass wir als Weddingweiser lokale Geschäfte unterstützen, neue Bars, neue Cafés, aber genauso wie den Backshop an der Ecke, wo jetzt auch Niasi und seine Familie im Kiez für gutes Gebäck und Brot und Brötchen sorgen. Das ist uns halt genauso wichtig wie die hippe Kulturlocation.
Niasi lädt uns direkt auf einen Kaffee ein, in seinem neuen Backshop.
Der Friseursalon nebenan gehört auch uns und es hat sich halt ergeben und dann haben wir uns gedacht, warum nicht? Probieren wir es mal. Wir wohnen ja auch hier, ist ja mein Kiez sozusagen, man kennt mich hier auch und dadurch hat sich das ergeben und wir probieren es halt. Aber läuft auch gut an.
Guckst du ab und zu mal in den Weddingweiser rein?
Sehr, sehr oft, sehr, sehr gerne. Wir unterstützen uns gegenseitig auf jeden Fall. Also ich finde Weddingweiser wirklich super toll. Ne? Also für die Leute, die Wedding nicht kennen oder für Touristen, wenn die da reingehen, dann wissen die, okay, hier in der Ecke ist im Kiez irgendein Shop versteckt, da schmeckt der Kaffee gut oder da schmeckt mal der Döner gut oder dieser Friseursalon ist gut. Also der hat schon wirklich viel getan für den Wedding, sag ich mal.
Ja. Oh, Taxi.
Dachte, das war hier eine Seestraße überhaupt.
Wir sind beim Vis-a-vis im RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust, dem Gründer und Leiter eines Online-Magazins über den Berliner Bezirk Wedding, der Weddingweiser. Und deswegen sind wir heute auch im Wedding mit einem Spaziergang unterwegs. Jetzt sitzen wir hier in einem Café an der Seestraße. Joachim, macht ihr seid ja ein Team, den Weddingweiser eigentlich so als Fans, also aus Liebe zum Wedding, oder denkt ihr da auch so wie Publizisten, also seht ihr euer Angebot auch als Beitrag so zum Lokaljournalismus?
Ja, wir sind auf jeden Fall ein lokaljournalistisches Format. Das hat sich so entwickelt, das kann man jetzt auch gar nicht mehr abstreiten, dass wir auch wahrgenommen werden wie ein lokaljournalistisches Format. Aber tatsächlich stecken dahinter überwiegend keine Journalisten, sondern tatsächlich Ehrenamtler, Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Wir verdienen damit auch kein Geld. Das würde auch ansonsten, glaube ich, auch Einfluss haben auf unser Angebot, was wir so bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das alles neben unserer Arbeit ehrenamtlich machen und das Geld, das wir durch Unterstützerabos verdienen, das reinvestieren wir dann wieder in Technik, in Serverkosten, ein bisschen in Merchandising. Aber im Großen und Ganzen kommt das dem Wedding dann auch wieder zugute.
Lokaljournalismus oder Regionaljournalismus hat schwere Zeiten. Wie kann man denn Lokaljournalismus, so wie ihr ihn macht, auf sichere Füße stellen?
Wir haben 2023 einen Online-Preis gewonnen für den besten Lokalblog. Denke auch deswegen, weil wir in eine Lücke vorgestoßen sind, die der klassische Journalismus ohne Not hinterlassen hat. Man hat ums Jahr 2000 herum einfach an der Stelle gespart und sich das gespart. Und in der Lücke sind wir tatsächlich groß geworden. Und ich glaube, der Unterschied ist der, dass man uns anmerkt, dass wir hier auch wohnen und nicht nur darüber schreiben. Und das, diese Nähe und auch, dass man von vor Ort berichtet, ich glaube, das ist etwas, da muss der Journalismus, wenn er im Lokalen wieder erfolgreich sein will, unbedingt nachlegen.
Ein Ort noch und dann?
Ja.
Okay, super.
Vielen Dank.
Wir verlassen den Backshop von Yasi und machen uns wieder auf den Weg die Seestraße entlang. Zuletzt hat der Weddingweiser hier als einer der ersten über den Wasserrohrbruch zum Jahreswechsel berichtet.
Es erscheinen jeden Tag mehrere Posts bei Social Media. Also wie sieht so eine Arbeitswoche beim Weddingweiser aus?
Viel Austausch, viel Absprachen, Sachen, die werden langfristig geplant. Und flankierend dazu gibt es halt auch Sachen, auf die wir sehr kurzfristig reagieren. Einfach weil, wenn es passiert, sind wir oft die Ersten, die darüber berichten.
Also das heißt, ihr seid eigentlich rund um die Uhr auch als rasende Reporter unterwegs?
Ja, aber eigentlich sind unsere LeserInnen die rasenden Reporter, weil von denen kriegen wir ganz besonders viel Input. Also mehrere Anfragen pro Tag oder Hinweise.
Wohin sind wir unterwegs jetzt?
Wir laufen jetzt die Seestraße Richtung Plötzensee und Rehberge.
Und weil es dann doch schneller geht, fahren wir auch noch ein Stück mit der Straßenbahn. Wir sind beim Vis-a-vis vom RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust vom Weddingweiser. Inzwischen sind wir an einem neuen Ort angekommen, eine Station Straßenbahn gefahren, die Seestraße entlang, und jetzt sind wir am Plötzensee. Joachim, wo sind wir hier genau?
Wir sind hier in der Fischerpinte, einem der letzten wirklich authentischen Orte, die es im Wedding noch gibt.
Das ist ein Uferlokal jetzt hier, ne? Man kann hier durch den Zaun laufen, durch eine Tür durch, und jetzt sind wir hier auf so Stegen und da sitzen schon die ersten Leute am Ufer und trinken was.
Und das gibt es seit über 100 Jahren, inklusive Bootsverleih. Also hier gibt es Ruderboote und Tretboote auszuleihen, mitten in der Stadt.
Was ist das Besondere an diesem Ort? Jetzt mal abgesehen davon, dass man den hier so nicht erwartet, neben der riesigen Straße.
Dass er sozusagen jeder Modernisierung trotzt. Also hier läuft immer noch die Schlagermusik. Hier gibt es immer noch, ohne dass das jetzt irgendwie aufgesetzt ist, immer noch das Schultheiß vom Fass, das Traditionelle. Und es ist ein völlig unaufgeregter Ort, der einfach so ist, wie er schon immer war. Und das hoffentlich auch noch ganz lange bleibt.
Jetzt mal mit Rückblick auf die ganze Arbeit, die du und das gesamte Team in den Weddingweiser reinstecken. Wenn du heute in dem Wedding ziehen würdest, würdest du den Weddingweiser nochmal gründen?
Ja. Also es gab nicht einen Moment, wo ich das bedauert habe oder gesagt habe, wir haben hier etwas losgetreten, was nicht mehr zu bändigen ist, sondern es ist im Großen und Ganzen, glaube ich, etwas, was jeder Bezirk verdient hätte in Berlin.
Danke, Joachim Faust, Gründer und Leiter vom Weddingweiser, zu finden bei Facebook, bei Instagram und in der E-Mail-Inbox als Newsletter und auf der Seite weddingweiser.de. Danke, Joachim.
Danke auch.
Ein Spaziergang durch den Wedding. Christoph Schrag war das im Gespräch mit dem Gründer des Blogs Weddingweiser, Joachim Faust.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Sie brauchen 45 Minuten länger. Bis zu. In der Gegenrichtung Dreieck Werder Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben aktuell plus 20 Minuten. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Bernau Nord und Finowfurt abschnittsweise Stau. Es dauert eine Stunde länger. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Fehr-Berlin Stau nach einem Unfall. 30 Minuten Zeitverlust. B96 Richtung Fürstenberg zwischen Oranienburg Zentrum und Nassenheide. Stau an einer Ampel. Sie brauchen 20 Minuten länger. B158 Berlin Richtung Bad Freienwalde zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen. 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin in Reinickendorf ist die Markstraße stadteinwärts zwischen Pankower Allee und Holländerstraße nach einem Unfall gesperrt. Zur S-Bahn-Linie S1. Durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Ersatzweise fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. Damit wurde die CDU-Politikerin für ihre Verdienste um die europäische Einigung geehrt. Die Festreden hielten Bundeskanzler Merz und der spanische König Felipe. Beide betonten die Bedeutung der Europäischen Union für Frieden und Demokratie. Die EU mache ihre 27 Mitgliedstaaten zu einer starken Gemeinschaft. Der Karlspreis wird seit 1950 verliehen. Die Bundesregierung plant eine Digitalabgabe für große Internetkonzerne wie Google und Meta. Nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer ist eine Gesetzesvorlage dazu schon in Arbeit. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Weimer spricht im Stern von einem Plattform-Soli. Er verweist darauf, dass die Konzerne in Deutschland Milliardengewinne machen und von der kulturellen Leistung und Infrastruktur des Landes profitieren, sich aber den Steuern weitgehend entziehen. Deshalb schlägt Weimer eine Abgabe von 10% vor und verweist auf Österreich. Dort gibt es bereits eine Digitalabgabe. Für die Nutzer von Google oder Meta habe es dort keine relevante Preissteigerung gegeben.
Vertreter der Wirtschaft haben positiv darauf reagiert, dass die Bundesregierung Unternehmen schnell entlasten will. Entsprechend hat sich unter anderem die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie Gönner geäußert. Der Koalitionsausschuss hat gestern ein Sofortprogramm in Aussicht gestellt. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Schneller will die Regierung sein, wenn es zum Beispiel um vereinfachte Genehmigungsverfahren geht. Bei den Steuererleichterungen für Unternehmen, die investieren, ist es wenigstens möglich, sie nachträglich zu gewähren. Außerdem hat der Koalitionsausschuss dann auch noch ein Ergebnispapier mitgebracht. Darauf führt er fast alles auf, was schon im Koalitionsvertrag steht.
Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump habe seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat Berufung dagegen eingelegt. Die Freibadsaison ist in Berlin bisher schlecht gestartet. Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe sind bisher nur etwa 43.500 Menschen gekommen. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit mehr als doppelt so viele. Als Hauptgrund sieht das Unternehmen das schlechte Wetter. Außerdem werden nur noch wenige Freibäder beheizt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wechselnd bewölkt und meist trocken, ab dem Nachmittag von Westen stark bewölkt und gegen Abend in der Prignitz erste Tropfen. Maximal 18 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 14 und in Potsdam 13 Grad. Es weht stark böiger Wind aus Südwest. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf freundlicher bei 22 bis 25 Grad. Die Zeit 12.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Feiertag. Ich bin Tina Witte. Wer sich aufmacht nach Australien, der besucht in der Regel die Weltstadt Sydney und das Great Barrier Reef, das große Korallenriff. RBB-Reporter Carsten Steinmetz ist andere Wege gegangen. Von Sydney ist er nach Brisbane geflogen, also Richtung Norden, an die Ostküste und dann weiter mit dem Auto ins Landesinnere, in die Darling Downs. Das ist eine hügelige Region, benannt nach dem früheren Gouverneur Ralph Darling, mit spektakulären Landschaften, magischen Orten, schrägen Typen und merkwürdigen Getränken.
Der Geländewagen von Chris Hayward kämpft sich durch das Wasser der Spring Creek, einem Nebenfluss des Condamine River. Das ist der größte Fluss in den Darling Downs. Auf dem Weg hoch zum Wasserfall Queen Mary Falls müssen wir den Spring Creek mit seinen Seitenarmen an insgesamt 14 Stellen durchqueren. Und jedes Mal schafft es der Wagen gerade noch so durch den Fluss. In Dürrezeiten, erzählt Chris, verwandelt sich der Spring Creek in einen winzigen Bach. Aber in den vergangenen Jahren hat es verhältnismäßig oft geregnet in den Darling Downs im Südosten des Bundesstaates Queensland. Und dann verschwindet die Straße an den Überquerungen praktisch im Wasser.
I mean, you just look around, right? Like, you've got these really steep mountains all around us. So you don't need a lot of rain for these crossings to become impassable.
Sieh dir nur an, wie steil die Berge um uns herum sind. Es braucht nicht viel Regen, der von dort oben runterprasselt, um diese Überquerungen unpassierbar zu machen. Ganz oft passiert es, dass die Wege geschlossen sind, weil sich hier so viel Wasser ansammelt und man einfach nicht durchkommt. Und schau dir die Größe dieser Steine an. Regen und Sturm haben so unfassbar viel Kraft, sie schieben sie auf die Straße. Dadurch ist dann der Weg blockiert. Dann muss die örtliche Verwaltung Bulldozer schicken und den Weg wieder freiräumen.
So the local council has to come through with a bulldozer and clear them.
Aber jetzt herrscht freie Fahrt auf der Spring Creek Road. Chris stammt aus den Darling Downs, er lebt in Killarney, wo wir gestartet sind, 200 Kilometer südwestlich von Brisbane. Und er liebt es, Gästen seiner Heimat zu zeigen, über die er eine Menge weiß. Der Weg, sagt er, ist im 19. Jahrhundert für die Holzfäller angelegt worden. Sie haben ihr Holz damals zum Sägewerk von Killarney auf Pferdewagen transportiert.
Killarney war früher eine Holzfällerstadt. Das Sägewerk in der Stadt hat das Holz aus den Wäldern verarbeitet und das wurde dann in diesem Teil der Darling Downs verwendet. Für Dielen, für Holzwände, solche Dinge.
Floorboards, walls, all that sort of stuff.
Das letzte Stück auf dem historischen Holzfällerweg gehen wir zu Fuß, begleitet von einem typischen Queensland-Sound.
It's a bellbird. So they're singing to each other. It's two birds.
Zwei Bellminer, Bellbirds werden sie hier genannt, Glockenvögel. Olivgrün und deswegen nur mit Mühe zu erkennen. Ich habe Glück und sehe einen in einem Baum. Weniger Erfolg habe ich dagegen mit den Koalas. In den Astgabeln, sagt mein Begleiter, sieht man sie oft vor sich hindösen. Heute aber haben sie offenbar andere Pläne. Auf der einen Seite des Weges, wir sind dicht an der Grenze zum benachbarten Bundesstaat New South Wales, macht mich Chris Hayward auf einen Maschendrahtzaun aufmerksam, mit Stacheldraht darüber, 1,5 Meter hoch, fest verankert im Boden. Der Darling Downs Moreton Rabbit Board Zaun, sagt Chris, wurde wegen der Kaninchenlandplage hochgezogen.
12.37 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wollin Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle.
Moreton Rabbit Board Zaun, sagt Chris, wurde wegen der Kaninchenlandplage hochgezogen. Seit 1893 wird immer wieder an ihm gebaut.
Er hält die Kaninchen im Wesentlichen auf der New South Wales Seite der Grenze und andersherum natürlich. Kaninchen sind eine invasive Art und übertragen viele Krankheiten. Sie zerstören das Land, weil sie graben und sich schrecklich vermehren und immer weiter vermehren und vermehren. Sie sind eine echte Plage. Daher wird der Kaninchenzaun noch immer in Schuss gehalten. Das kann man hier an diesem Pfahl sehen. An dem muss vor kurzem gearbeitet worden sein.
555 Kilometer ist der Darling Downs Kaninchenzaun lang. Er soll auch Dingos fernhalten, die berühmten australischen Wildhunde. Der Albtraum für alle Landwirte, die Schafsherden besitzen, weil sie ihre Tiere reißen. Nach weiteren 20 Minuten durch den Regenwald hören wir den Wasserfall, die spektakulären Queen Mary Falls. Von einer Aussichtsplattform aus sehen wir, wie sich die Strömung von einer Kante 50 Meter tief in eine Schlucht stürzt. Das Wasser fließt von hier über den Spring Creek in den Condamine River und dann nicht ins Meer, sondern weiter nach Westen durch die Darling Downs. Denn wir befinden uns westlich der Great Dividing Range, der Gebirgskette, die die Ostküste vom Inland abtrennt. Einen Kilometer weiter bietet sich ein schöner Blick ins Tal. Wir sehen Killarney und außerhalb des Ortes Bauernhöfe, einige Straßen, Wiesen, dunkle Ackerböden. Nach europäischen Maßstäben sind weite Teile der Darling Downs dünn besiedelt. Und für australische Verhältnisse?
Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist besiedelt, man sieht ja die Häuser. Aber es ist wirklich nicht so, dass man Tür an Tür leben würde. Die Grundstücke sind ja mindestens ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Hektar groß.
Also ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Fußballfelder groß. Immerhin 600 Einwohner hat Killarney. Chris Nachbar Tony Pearson ist Chef des Heimatvereins und kennt sich mit der Geschichte des Ortes aus.
Killarney got its name when visitors to Canning Downs.
Killarney bekam seinen Namen, als Besucher, die zum Gestüt Canning Downs wollten, hier auf Pferden vorbeikamen. Die hatten einen Herrn aus Irland dabei. Als der auf einem Hügel hier in der Nähe stand und über die Ebene schaute, da erinnerte die Gegend ihn an Killarney in Irland. Und so kamen sie zu den Namen. Es wird oft durcheinander gebracht. Die Leute suchen nach Killarney im Internet und landen dann online erstmal in Irland. Das kommt ziemlich häufig vor.
And instead of putting the Queensland in it, they end up in Ireland. Quite often.
Tony ist ein großer und kräftiger Typ mit einem Basecap auf dem Kopf. Er hat es sich auf seiner Veranda in einem Gartensessel gemütlich gemacht. Durch seinen Garten fliegt ein rosa Kakadu, ein in Australien weit verbreiteter grau-roter Kakadu mit rosa Schopf. Die Darling Downs, erzählt Tony mit einem Blick in die Landschaft, sind australienweit vor allem bekannt für ihre herausragenden Böden.
Most of the soils here, what we call black soil.
Der Boden hier, das ist Schwarzerde und die verhält sich so, wenn sie trocken wird, reißt sie auf und dann fällt die Vegetation in diese Risse. Bei etwas Regen schließt sich der Boden wieder. Das ist der Kompostierungseffekt. Der Boden ist also sehr, sehr fruchtbar.
Schwarzerdeböden können das Wasser besonders gut speichern. Hier wächst einfach alles. Kartoffeln, Mais, Kürbisse, Tomaten, Feigen, Avocados, Weizen, Gerste oder Sorghumhirse.
Sorghum is used in food and cattle feed as well. So a bit of everything.
Sorghumhirse wird in australischen Großstädten als Superfood angepriesen und verkauft. Die Landwirte nutzen es, wie Tony sagt, aber auch als Futtermittel. Es geht von Killarney weiter Richtung Norden nach Toowoomba, der größten Stadt in den Darling Downs und zweitgrößten inneraustralischen Stadt nach der Hauptstadt Canberra. Es geht vorbei an Feldern, Wiesen, Sonnenblumen und grasenden Rindern. Wo Felder abgeerntet sind, sieht man die tiefdunkle und besonders fruchtbare Erde. Die Darling Downs werden auch als Salad Bowl, als Salatschüssel des Bundesstaats Queensland bezeichnet. Amy Clark und Felicity Coots vom regionalen Tourismusbüro Queensland Country Tourism begleiten mich auf dem Trip nach Toowoomba.
All right, Carsten, I'm going to show you something really cool, and it's cool kombucha with a guy named Mark, and he was on Australian Survivor, and he grows limes, and he makes this great drink called kombucha. Let's go.
Amy will Mark Herla einen Besuch abstatten. Er produziert Kombucha, ein teeähnliches Getränk, und er pflegt eine Limettenplantage. Mark Herla ist für manche aber auch ein echter Star, nur unter diesem Namen kennt ihn fast niemand. Wenn aber von Tarzan die Rede ist oder von Kiosk Kev, dann wissen Liebhaber des englischsprachigen Trash-Fernsehens sofort Bescheid. Unter diesen Namen hat Mark nämlich in den australischen und britischen Survivor-Reality-Serien viele Zuschauer begeistert. Tarzan hat eine Glatze, einen Bart wie der Weihnachtsmann, er trägt weite Pumphosen und spaziert mit schnellen Schritten an seinen Limettenbäumen entlang, zeigt dabei auf die Früchte. Die Limetten müssen noch wachsen, so weit, erklärt Mark, dass man seine Finger nicht mehr um die Frucht bekommt. Das ist erkennbar noch nicht der Fall, also bleiben die Limetten noch am Baum. Viel Arbeit, sagt Tarzan, hat er mit ihnen aber nicht.
All of these fruits you see here now,
alle Früchte, die Sie hier sehen, wachsen praktisch ohne Bewässerung, die bekommen nur den jährlichen Niederschlag. Nur einige dieser Bäume bekommen flüssigen organischen Dünger. Das Ganze ist also sehr effizient, vor allem auch sehr kosteneffizient.
Wasser ist in Queensland ein großes Thema. Auch wenn es in den vergangenen 4 Jahren ausreichend geregnet hat, es kann in den Darling Downs heiß und trocken werden. Viele Landwirte wie Mark Herla haben von den Behörden die Erlaubnis erhalten, über einen Brunnen das noch reichlich vorhandene Grundwasser anzuzapfen. Tarzan sagt, er macht es in kleinen Mengen und mit etwas schlechtem Gewissen.
Es ist sehr umstritten, Grundwasser zu verkaufen. Niemand mag das. Es ist eben ein unterirdischer Rohstoff. Man weiß nie, wann er ausgeht. Deshalb haben wir der Verwaltung gesagt, dass wir die Lizenz, Grundwasser entnehmen zu dürfen, nur im absoluten Notfall nutzen würden. Dann haben wir das Wasser genommen und begonnen, unser eigenes Getränk herzustellen. Ich glaube, am Anfang wurden uns $200.000 für 20 Millionen Liter Grundwasser angeboten. Als wir dann unser eigenes Getränk produzierten, haben wir im ersten Jahr 20.000 Liter von diesem Getränk hergestellt und haben es auch für $200.000 verkauft. Ich würde sagen, wir haben das Wasser sehr viel besser genutzt.
Mit etwas Wasser aus dem Boden und dem Saft der Limetten braut Tarzan auf seiner Farm sein Kombucha-Getränk.
Every drink has every 20 liters of kombucha we produce has 1 liter of our lime juice in it.
20 Liter Kombucha, die wir produzieren, enthalten 1 Liter unseres Limettensaftes. Wir fügen dann noch andere Aromen hinzu, wie Blaubeere oder wie Apfelkuchen mit Zimt und Kardamom. Einer unserer Bestseller ist Blutorange. Der Unterschied zwischen uns und den meisten anderen Kombucha-Herstellern besteht aber vor allem darin, dass die anderen 0,1% Ingwer hinzufügen. Wir nehmen 10% Ingwer. In 20 Liter Kombucha sind also 2 Liter Ingwersaft, den wir kalt pressen. Wir machen alles selbst hier auf der Farm.
Den Kombucha verkauft Tarzan bisher auf umliegenden Märkten, aber dabei muss es nicht bleiben. Der Landwirt, Getränkehersteller und Trash-Fernsehdarsteller sieht Chancen, seinen Kombucha auch in Europa zu vertreiben.
We've got some interest from a promoter who's from Sydney, Australia.
Ein Promoter aus Sydney hat uns wegen meines Promi-Status in England angesprochen. Dort ist mein Gesicht als Kiosk-Chef bekannt. Er war aber auch von dem Getränk beeindruckt und hat verstanden, dass es in Europa ein Interesse an meiner Person gibt. Vielleicht kann man meinen Kombucha also bald in Europa trinken.
Manifest Kombucha nennt Tarzan sein Getränk, darunter macht er es nicht. Und es schmeckt, sagen wir, nicht schlecht. Vor allem soll Kombucha ja sehr gesund sein. Mark alias Tarzan alias Kiosk Kev ist jedenfalls total überzeugt davon und trinkt 1 Liter pro Tag von dem, was er auf seiner Farm zusammenbraut.
I'm nearly 60 this year and I'm still fighting fit, so I don't know, it must do something.
Knapp 60 ist er und total fit, also irgendwas muss da dran sein an dem Zeug, meint Mark und spaziert mit mir zurück zum Haus auf seiner Farm. Ein Gläschen Limetten-Kombucha mit Ingwer-Geschmack zum Abschied muss sein. Darauf besteht Tarzan. Mit Amy und Felicity von Queensland Country Tourism geht es weiter. Bevor wir Toowoomba erreichen, stoppen wir in der Nähe eines mächtigen Felsvorsprungs, den wir von der Straße aus sehen. Um den zu erreichen, müssen wir etwa 20 Meter lang durch kniehohes Gras laufen. Das ist zur Nachahmung nicht unbedingt empfohlen. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht doch mit etwas Pech eine Schlange aufschreckt. Aber wir sind vorsichtig und es führt kein anderer Weg zu diesem großen Felsvorsprung aus Sandstein. Unter dem Dach des obersten Felsens zeigt mir Felicity in den Stein eingravierte Zeichen.
In dieser Felswand sehen wir eine uralte Höhlenschnitzerei. Ich kann zur Bedeutung nicht viel sagen, erst recht, weil ich nicht zu den Menschen der First Nation gehöre. Die Schnitzereien sind an manchen Stellen nicht so gut zu sehen. Du musst aber bedenken, dass sie vor tausenden Jahren geschaffen worden sind. Du siehst hier einige Nachbesserungen, die in der letzten Zeit gemacht worden sind, damit man die Schnitzereien besser besser erkennen kann. Und ein bisschen versteht man dann auch.
Pfeile sind gut zu erkennen, möglicherweise sollte eine Jagdszene dargestellt werden. Außerdem sind Linien, kreisförmige und kurvenförmige Muster zu erkennen. Wissenschaftler halten den Ort selbst für bedeutungsvoll für die First Nation, so wie die hier zu sehende Kunst. Wahrscheinlich diente der Ort aber auch als Treffpunkt und Versammlungsort. Jetzt aber wirklich, es geht ein Stück bergauf und ich erreiche Toowoomba mit seinen etwa 100.000 Einwohnern. Die Stadt liegt in ungefähr 700 Metern Höhe auf dem Kamm der Great Dividing Range. Garden City wird die Stadt auch genannt, wegen vieler Parks mit bunten Blumen. In der Innenstadt stehen zwei- oder dreistöckige Gebäude, Baujahr Ende des 19. oder Beginn des 20. Jahrhunderts, mit breiten Balkonen und gusseisernen Balustraden. Am Straßenrand wachsen Palmen, Magnolienbäume oder dicke Platanen. Das Rathaus ist ein zweistöckiger rot-weißer Backsteinbau aus dem Jahr 1900. Hier erwartet mich bereits James O'Shea. Er ist Councillor, also Gemeinderat für Toowoomba und Umgebung. Und das Erste, was wir klären, ist die Aussprache dieses Stadtnamens mit den vier O's und einem W.
People call it Toowoomba or Toowoomba. It rolls off the tongue pretty easily for us locally, but yeah, I've heard some different ways that people have tried to pronounce it or say what it, yeah. People shorten it to T-bar. It's a bit of a local slang, you know, these people call it T-bar, so, but yeah, Toowoomba, the garden city.
Also, Toowoomba ist richtig oder kurz T-bar. Mit Platz der vielen Wasser wird der Name in der Sprache der indigenen Australier meistens übersetzt. Und naturgemäß schwärmt James von Toowoomba.
We like to think obviously that people talk about wanting to go.
Die meisten Touristen haben natürlich den Wunsch, das Great Barrier Reef zu sehen oder die Strände. Unsere Parks und Gärten sind sozusagen unsere Version eines Strandes. Und genau diese einzigartigen Landschaftserlebnisse, die es überall in der Region gibt, sind meiner Meinung nach das, was die Menschen anzieht. Wer hierher kommt, der erlebt großartige Natur und einen einzigartigen Lebensstil. Wir lieben, wo wir leben und sagen, die Luft ist hier oben besser. Also kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.
Na dann los, in die Garden City und in einen der zahlreichen Parks, den Queen's Park, mitten in der Stadt. Große, immergrüne Banyakiefern stehen neben lila blühenden Jacaranda und ewig hohen Küstenmammutbäumen. Umgeben sind die Bäume von Hecken, Alleen und Blumenbeeten, von gelben Kokardenblumen, dunkelroten Zinnien oder pinkfarbenen chinesischen Nelken. Einfach schön. Und hier ist offenbar immer viel los.
Picnics in the park, they do park runs here as well, so lots of people use the park. Beautiful trees and it is always green.
I like to just walk around or if I've got my kids, they like to run through the park.
Es gibt Picknicks im Park und Parkläufe, berichtet eine Besucherin. Sie gehe hier gerne spazieren, sagt eine andere Besucherin. Und wenn sie ihre Kinder dabei habe, dann rennen die gerne durch den Park. Im Zentrum von Queen's Park steht eine alte Kanone, die die damalige britische Kolonie Queensland 1859 für ihre Marine erworben hatte. 1911 wurde das gute Stück ausrangiert. Die Stadt Toowoomba erwarb es als Andenken und wollte die Kanone einmal austesten. Die Druckwelle zerstörte die Scheiben eines Gewächshauses im Queen's Park. Mehrere Menschen fielen in Ohnmacht. Seitdem ist die Kanone nicht wieder benutzt worden. Ein spannender Blick in die Vergangenheit lässt sich auch gegenüber des Parkausgangs werfen. Dort steht das Cobb & Co. Museum.
So, Carsten, here we are.
Mitarbeiter Tony Kunen öffnet mir hier die Tür zu einer großen Halle. Hier stehen 50 alte, wunderschöne Kutschen.
It's generally regarded as the best collection of horse-drawn vehicles in Australia.
Die beste Sammlung von Pferdekutschen in Australien.
People walk through here and they get to this point and they go, oh wow, I didn't expect this in this little place called Toowoomba.
Die Besucher seien immer wieder erstaunt und würden sagen, dass sie so etwas Tolles in Toowoomba nicht erwartet hätten. Das Transportsystem vor 100 bis 200 Jahren bestand also aus Pferdekutschen aus Holz, dunkelrot angestrichen oder auch ganz weiß. Andere sind bunt und leuchten gelb, grün, rot. Die Kutschen beeindrucken durch ihren Stil. Sie sind aber nicht nur schön, sondern waren auch sehr bedeutend als Fortbewegungsmittel.
People used to, if they wanted to go to another place in Australia,
Früher, wenn man in Australien an einen anderen Ort wollte, ging es nur mit der Kutsche. Das war der schnellste Weg. Die Post wurde auch so transportiert. Ich werde immer gefragt, wie lange man unterwegs war. Was wir heute mit dem Auto in einer Stunde schaffen, hat in der Cop&Co-Ära 10 Stunden gedauert. Also multipliziere alles mit 10. Von Toowoomba nach Dolby zum Beispiel, eigentlich nur die Straße runter, das hat fast den ganzen Tag gedauert.
A whole day of travel.
Das Verkehrsunternehmen, das die Menschen von A nach B damals beförderte, hieß Cop&Co, daher der Name des Museums.
Cop&Co Museum, Queensland Museum, Cop&Co.
Die Cop&Co Pferdekutschen fuhren überall in Australien, aber gerade im Bundesstaat Queensland kam ihnen eine besonders große Bedeutung zu, erklärt Museumsmitarbeiter Tony Kuhnen.
In other states they had bigger rivers.
In anderen Bundesstaaten gibt es größere Flüsse, sodass dort viel auf dem Wasser transportiert werden konnte. Unsere Flüsse trocknen schnell aus. Und selbst wenn sie Wasser führen, reicht die Menge oft nicht für den Transport aus.
Es blieben also in Queensland nur die Pferdekutschen. Die letzte fuhr 1924 durch den Bundesstaat. Danach wurden die Kutschen ausrangiert. Sie gingen Jahre später in den Besitz eines wohlhabenden Busunternehmers aus Toowoomba über. Dieser eröffnete mit ihnen ein privates Cop&Co-Museum. Die in Amerika lebenden Nachfahren des Cop&Co-Gründers bekamen irgendwann Wind davon und waren alles andere als begeistert.
Sie kamen nach Toowoomba, um ihn zu verklagen, weil er den Namen gestohlen hatte. Der Busunternehmer zeigte ihm dann aber sein privates Museum, präsentierte ihnen seine Cop&Co-Kutschen und die Amerikaner waren überwältigt und begeistert. Der Unternehmer hat sich bei ihnen entschuldigt und erklärt, dass er einfach diesen Namen liebt, Cop&Co. Das ist in Australien eine legendäre Marke und so bekannt wie Coca-Cola, Pepsi oder Nike. Die Nachfahren haben sich dann bei ihm bedankt, dass er das Andenken an Cop&Co in Ehren hält. Einen Prozess gegen ihn haben sie nicht mehr angestrengt.
Mittlerweile gehören die legendären Pferdekutschen zum staatlichen Queensland Museum in Toowoomba und stehen hier neben historischen Wagen, die in der Landwirtschaft zum Einsatz gekommen sind. Auch ein traditioneller Leiterwagen ist zu sehen. Eingeführt wurde er von deutschen Siedlern, die sich in den Darling Downs niedergelassen haben. Mit einigen Nachfahren ist Tony Kuhnen später in Queensland gemeinsam zur Schule gegangen.
Ich bin ungefähr 45 Minuten von Toowoomba entfernt aufgewachsen. In der Gegend haben sich viele deutsche Einwanderer angesiedelt.
Auch viele Städte und Dörfer in der Region trugen mal deutsche Namen. Viele wurden im Ersten und Zweiten Weltkrieg aber umbenannt. Nicht deutscher, sondern griechischer Abstammung ist Georgi Theodosis. Wer in Toowoomba vorbeikommt, muss unbedingt seiner Bäckerei einen Besuch abstatten und seine Lemmikens probieren. Das sind kleine Kuchen aus Rührteig mit Schokolade überzogen und Kokosnussraspeln bestreut. Das australische Nationalgebäck schlechthin. Erfunden wurde es, möglicherweise, in Toowoomba.
Yeah, a lot of people say they were invented in Toowoomba. We like to say, think so, just so we can say that's where... We invented the Lemmingtons.
Viele Leute behaupten es, sagt Bäcker Giordi mit einem Grinsen. Also machen wir da einfach mit. Die Legende geht nämlich so, Lord Lemmington, früherer Gouverneur von Queensland, flüchtete sich Ende des 19. Jahrhunderts einmal vor der dampfenden Hitze von Brisbane ins kühlere Toowoomba und empfing hier viele Gäste. Lemmingtons Koch war etwas überrascht und musste improvisieren, schnitt einen am Vortag gebackenen Kuchen in Scheiben, tauchte diese in Schokolade und legte sie in Kokosnuss. Das schmeckte allen hervorragend. Das Backwerk wurde Lemmington getauft und erlangte große Berühmtheit in Australien und Neuseeland. Auch in Toowoomba futtern die Menschen heute noch gerne Lemmingtons. Geordi hat deswegen schon unzählige gebacken.
Yeah, lots. Thousands. I've been baking nearly 30 years, so I've made a lot. I just take my time and make sure the chocolate's thick enough and the sponges tasty. That's about it.
Seit fast 30 Jahren backe ich, erzählt Geordi. Ich nehme mir einfach Zeit, sehe zu, dass die Schokolade dickflüssig ist und der Kuchen schmackhaft. Das ist es auch schon. Geordi kann jedenfalls von Lemmingtons nicht genug kriegen.
Yeah, yeah. Yeah, they always taste better every time.
Sie schmecken jedes Mal besser, meint Bäcker Geordi Theodosis. In Australien haben sich mehrere Historiker ernsthaft mit der Frage befasst, wo der Lemmington denn wirklich als erstes serviert worden ist. So richtig geklärt ist es aber bis heute nicht. Aber sagen wir so, an der Toowoomba-Legende mit dem Besuch von Lord Lamington gibt es einige Zweifel. Der Name des Gebäcks könnte nämlich auch auf seine Frau zurückgehen. Der Lamington soll im Rahmen eines Kochkurses am Brisbane Technical College erfunden worden sein. Da die Frau des Gouverneurs Schirmherrin des Kurses war, wurde angeblich der Kuchen nach ihr benannt, also nach Lady Lamington. Aber wo auch immer es gewesen ist, ob in Toowoomba, in Brisbane oder ganz woanders, es spielt im Grunde auch keine so große Rolle. Die Darling Downs im Bundesstaat Queensland mit ihrer wunderbaren Landschaft, entspannten Lebensweise und interessanten Geschichte sind auf einer Australienreise auf jeden Fall einen Abstecher wert.
Carsten Steinmetz war in Australien unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wollin, Behinderungen nach einem Unfall. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest, 45 Minuten Stau an einer Baustelle. In der Gegenrichtung Dreieck Werder, Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben, hier dauert's 10 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Bernau Nord und Finowfurt, abschnittsweise Stau plus 45 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Neuruppin, Stau nach einem Unfall, Zeitverlust 45 Minuten. B96 Richtung Fürstenberg zwischen Oranienburg Zentrum und Nassenheide, 20 Minuten Stau an einer Ampel. B158 Berlin Richtung Bad Freidenwalde zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen, 10 Minuten Stau. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Jonas Ziegler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dazu aufgerufen, Europa weiterzuentwickeln. Es sei an der Zeit, dass Europa erneut aufstehe und das nächste große europäische Projekt verwirkliche, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Karlspreises in Aachen. Laudatoren waren Bundeskanzler Merz und der spanische König Felipe. Auch sie hoben die Bedeutung der EU für Frieden und Stabilität in Europa hervor. Die Bundesregierung plant eine Digitalabgabe für große Internetkonzerne wie Google und Meta. Nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer ist eine Gesetzesvorlage dazu schon in Arbeit. Jan Busche.
Die Abgabe sollten Plattformen zahlen, die journalistische oder kulturelle Inhalte nutzen. So hat es Weimar im Magazin Stern erklärt. Gemeint sind wohl auch Konzernportale wie YouTube oder Instagram. Weitere Details nannte er nicht. Allerdings sprach sich der Kulturstaatsminister für einen Abgabesatz in Höhe von 10% aus. Wie viel das insgesamt ausmachen und was mit dem Geld passieren könnte, auch dazu sagte Wolfram Weimar nichts.
Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump habe seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat Berufung dagegen eingelegt. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Schlimmstenfalls, so sagte ein Geologe im Radiosender SRF, könne das Wasser so weit ansteigen, dass der Damm aus dem Bergstotzgeröll kollabiere. Dann könnten starke Flutwellen oder Murgänge auch die Orte weiter unten im Lötschental bedrohen. Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Nach Angaben der BVG pendelt die Linie M17 auf dem betroffenen Abschnitt im 10-Minuten-Takt. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb.